Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, eurem Radsport-Talk. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite ist heute nicht nur Bent Langer, aber moin Bent.
Morgen.
Und bei uns auch die Siegerin von Paris-Roubaix, Trägerin des roten Trikots und amtierende deutsche Meisterin im Straßenrennen, Franzi Koch. Moin Franzi.
Guten Morgen.
Schön, dass das geklappt hat. Es war ja für dich bisher ein ereignisreiches Jahr. Ich habe es gerade mal so auf die beiden größten Themen heruntergebrochen, aber du hast einiges erlebt. Wie geht's dir und konntest du schon so ein bisschen verarbeiten, was in den letzten Monaten alles so passiert?
Ja, mir geht's sehr gut. Jetzt habe ich auch mal eine kleine Rennpause. Das Frühjahr war schon sehr voll, aber auch ja sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt so eine kleine Rennpause tut mir auch mal wieder gut, um dann ja die Form nochmal neu, frisch aufzubauen. Und dann auch kann man auch nochmal in Ruhe zurückgucken sozusagen. Und das ist schon ganz schön.
Du hast ja nach Roubaix gesagt, du hattest noch keine Zeit, das zu realisieren, dass du da gewonnen hast. Und was dir da gelungen ist, ist dir das mittlerweile gelungen, das so ein bisschen zu verarbeiten?
Ja, es ist immer noch so wie so ein kleiner Traum, wenn man so zurückguckt. Und mir wird dann mehr und mehr bewusst, so eigentlich wie krass das war. So, es ist trotzdem immer noch besonders. Jedes Mal, wenn ich zurückdenke, muss ich auf jeden Fall lachen. Das ist schon schön.
Dann lass uns doch zum Einstieg nochmal ganz kurz zurückblicken auf deinen Werdegang. Du kommst ja aus so einer kleinen Radsportfamilie, eine begeisterte Familie, bist schon länger mit dem Sport verbunden. Wie liefen so die ersten Jahre? Wie bist du zu dem Sport gekommen? Wann hast du für dich gemerkt, ich bin da vielleicht auch besser als die anderen? Vielleicht kannst du uns da ganz kurz einmal durchnehmen, bevor wir dann auf die Profijahre gucken.
Ja, im Prinzip ist es relativ einfach, weil ich von einer Radsportfamilie komme. Das heißt, das Fahrrad war schon immer involviert, sei es nur zur Schule zu fahren, einkaufen zu fahren. Meine Eltern haben wirklich immer alles auf dem Fahrrad gemacht. Von daher war das Fahrrad schon früh so ein Thema. Natürlich nicht nur Radfahren, als ich kleiner war. Ich bin auch gelaufen, geschwommen und sowas. Dadurch, dass ich auch ältere Geschwister habe, war ich schon früh sozusagen immer auch an Rennstrecken, habe das Geschehen immer gesehen. Es hat mich sozusagen in Anführungsstrichen lange gedauert, bis ich mein erstes Schrittrennen gefahren bin. Das heißt trotzdem mit 9 Jahren, also ist trotzdem noch früh. Ich wollte nur als kleines Kind nicht so viel Neues ausprobieren, da war ich immer ein bisschen scheu. Deswegen hat es sozusagen bis 9 Jahre gedauert. Dann war ich mein erstes Schrittrennen gefahren und von da an wurde es eigentlich immer mehr. Und meine Eltern haben mich auch sozusagen Multidisziplin ausgebildet. Ich war immer Mountainbike, Rennrad, ich habe Radball gespielt, auf der Bahn im Winter. Von daher habe ich alles mal gemacht, einmal Cross ausprobiert. Und dann, in den Juniorenjahren mehr Mountainbike gefahren eigentlich, aber trotz all dem hat Sunweb mich dann schon entdeckt gehabt und mir dann schon mit 18 Jahren sozusagen einen Profivertrag vor die Nase gelegt und den habe ich dann genommen und gedacht so, wenn es mir auf der Straße nicht gefällt, dann nach 2 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, dann kann ich wieder zum Mountainbike zurück, aber jetzt bin ich immer noch Straßenprofi.
Würdest du sagen, dass tatsächlich dieser Weg über all die verschiedenen Fahrraddisziplinen dir auch geholfen hat, mit dem Fahrrad umzugehen? Du giltst ja als durchaus herausragende Bikehändlerin.
Ja, genau. Also ich würde schon definitiv jedem empfehlen, wenn er seinen Kindern Radfahren ranführen will. Gib ihm ein Mountainbike als allererstes, kein Rennrad, sondern ein Mountainbike, damit man halt wirklich lernt, das Gefühl fürs Fahrrad zu bekommen. Dieses Bikehandling ist halt so wichtig, auch auf der Straße, wenn man im Feld fährt und sowas. Einfach, dass man weiß, okay, wie reagiert mein Fahrrad, wenn ich jetzt auf einmal einen Sturz ausweichen möchte oder, keine Ahnung, einen Schubser von links und rechts bekommen. Also von daher würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, breit gefächert anzufangen.
Du hast ja erzählt, du warst lange bei Sunweb, daher kennen wir uns ja auch aus der gemeinsamen Zeit da und bist dann zu dieser Saison zu FDJ Suez gewechselt. Was hast du aus deiner Zeit, aus den 6 Jahren bei Sunweb und den anderen vielen Namen, die wir in der darauffolgenden Zeit hatten als Team, was hast du da so mitgenommen aus diesen 6 Jahren?
Ja, ich glaube, es waren sogar 7 am Ende.
7, genau, stimmt. Ja. Bei mir waren es 6.
Stimmt, genau. Bei dir waren es 6, bei mir waren es 7. Ich meine, ich würde sagen, ich bin halt wirklich groß geworden sozusagen in dem Team. Ich bin mit 19 zu dem Team gekommen. Das heißt, ich war gerade sozusagen aus meinem Teenageralter raus und natürlich ganz frisch ins Profigeschehen eingestiegen. Und ich würde sagen, in den ersten ein paar Jahren habe ich halt wirklich gelernt, was es bedeutet, Radsportprofi zu sein. Ich habe gelernt, dass man seinen Gegner kennenlernen muss. Also da haben die wirklich viel Wert drauf gelegt, dass man einmal seine Konkurrenz kennt, die Stärken der Konkurrenz. Also ich habe wirklich viel die Fahrer analysiert auf Pro Cycling Stats oder sowas, immer geguckt, okay, was für Ergebnisse haben die denn, was sind die Stärken, aber auch okay, ganz am Anfang, wie bereitet man sich auf ein Rennen vor? Weil man kann natürlich nicht immer die Strecke vor Ort anschauen, sondern dann ganz am Anfang, bevor VeloViewer, gab's Google Earth und dann haben wir die Strecken damit angeschaut. Also das war nochmal einiges viel mehr Arbeit, aber ich würde sagen, vor allem in den ersten paar Jahren habe ich halt sozusagen die Basics gelernt und natürlich dann auch die Strecken wirklich kennengelernt. Also die belgischen Klassiker, da hat mich mein sportlicher Leiter gesagt, okay, hey Franzi, wenn du da richtig gut sein willst, investier auch selber und mach mal einen Recon alleine. Und das habe ich dann zusammen mit einer Teamkollegin gemacht. Und ich würde sagen, von dem Recon von damals profitiere ich immer noch, weil da habe ich wirklich die ganzen kleinen Berge in Belgien und Kopfsteinpflaster kennengelernt. Und ich meine, die wiederholen sich ja alles. Nur die Reihenfolge ändert sich manchmal. Aber ich würde sagen, okay, da wurde wirklich okay das Fundament gelegt von meinem Profi-Radsportwissen, was ich jetzt auch habe.
Jetzt hast du gerade eben davon gesprochen, wie wichtig ist es auch, die Konkurrenz zu kennen. Bei deinem Teamwechsel bist du jetzt ja quasi zu ehemaligen Konkurrentinnen gewechselt, hast da ja aber durchaus dann auch bekannte Gesichter wieder getroffen. Lea Courinier, Juliette Berthet. Wie sehr hat das bei der Eingewöhnung geholfen, da schon Leute zu kennen, die dir bekannt sind?
Ja, das war natürlich, eine gute Hilfe. Das war auch eine Entscheidung, für mich, die dann gesagt hat, okay, hey, ich habe guten Kontakt zu Juliette und zu den anderen. Und bevor ich dann unterschrieben habe, habe ich natürlich auch dann Juliette mal angerufen und gefragt, so hey, wie gefällt dir das Team? Und habe mir da auch Einblicke gehört, weil wenn man die Leute gut kennt, dann kann man denen auch vertrauen, dass die jetzt einem nicht nur die schönen Seiten erzählt, also natürlich, sie hat mir nur Gutes erzählen können, aber dann kann man auch darauf vertrauen, dass sozusagen alles erzählt wird. Und als ich das zum Team kam, das allererste Mal, habe ich mich vielleicht ein bisschen schüchtern gefühlt für die ersten 30 Sekunden und danach war alles schon ganz, ganz entspannt und jeder war so so herzlich und willkommen und das hat die Eingewöhnung war sehr, sehr schnell.
Gerade das Männerteam von FDJ, das gilt ja doch noch als recht französisch, sehr traditionell. Wie ist das bei den Frauen? Ist es da ähnlich oder seid ihr, hast du das Gefühl, es ist ein sehr modernes Team? Ihr habt ja auch große Sponsoren in der Hand und seid so ein bisschen unabhängiger vom Männerteam. Merkt man das auch in der Arbeitsweise oder ist das schon noch sehr französisch, sehr traditionell, wie dort gearbeitet wird?
Nein, wir sind ja eigentlich also gar nicht verbunden mit dem Männerteam. Also auch wenn einmal Teampräsentation ist, bei manchen Rennen werden ja Frauen und Männer kombiniert. Manchmal die Organisation tut uns zusammen mit den Männern, aber unser Teammanager sagt auf jeden Fall, okay, wenn wir es irgendwie vermeiden können, nee, weil wir sind zwei verschiedene Teams. Ich denke, das ist schon mal ganz wichtig hervorzuheben. Und mit dem Klischee, es ist ein französisches Team. Also ich würde sagen, das ist bei dem aktuellen FDJ jetzt nicht mehr der Fall. Vielleicht war es vor ein paar Jahren noch mehr französisch angehaucht, aber der Teammanager Stefan legt viel, viel Wert darauf, dass es international ist. Also sogar in meinem Vertrag ist drin eine Klausel, dass alle Kommunikation ist auf Englisch. und ja, da wird auch viel Wert drauf gelegt von den Leuten. Also wenn wir zum Beispiel, sagen wir, 5 Fahrer sind französisch und eine und ich komme dazu, ich bin deutsch, wir reden trotzdem Englisch. Also auch wenn 5 von 6 französisch reden können, wir reden Englisch. Wird von jedem auch drauf aufgepasst. Natürlich oft kann es auch mal sein, dass die dann Französisch rüberschwenken und dann sagt aber jemand, Englisch bitte. genau.
Ja, sehr schön. Du hattest bis jetzt wirklich ein sehr, sehr vollgepacktes Jahr. Also von der UAE-Tour bis zur Vuelta eigentlich wenig, wenig Pausen. Wenn ich das richtig gesehen habe, du warst jetzt aber auch noch mit deinem Freund unterwegs und auch da wieder auf dem Fahrrad. Trotzdem die Frage, wie wichtig ist so eine mentale Pause, wo dann nicht der Druck ist, mit dem Fahrrad zu performen?
Ja, genau. Ich würde sagen, schon sehr wichtig. Ja, ich denke, wenn man sich so manchmal auch oft einfach so 1-2 Tage in der Saison gönnt, muss ja nicht immer eine Woche sein oder so, aber wenn man sagt, okay, die 2 Tage gehe ich mal zurück und fasse das Fahrrad nicht an, ist schon sehr, sehr wichtig. Ich hatte jetzt, sagen wir, bis zu Roubaix eigentlich das Gefühl gehabt, dass mein Frühjahr sehr, sehr ausgeglichen war, obwohl ich viel Rennen gefahren bin. Also da muss man auch immer selber sich fragen, okay, wie kommt man jetzt durch die Rennen? Zum Beispiel, wenn man stürzt, dann habe ich immer das Gefühl, dass ein Rennen um einiges größeren Effekt sozusagen auf dich hat, als wenn alles glatt läuft und du Top 10 fährst, dann ist es natürlich immer ein bisschen entspannter. Deswegen muss man immer gucken, okay, wie laufen jetzt die Rennen? Nicht jedes Frühjahr ist anders. Und dann, ja, ab Roubaix war dann, nach Roubaix konnte ich mich nicht so gut erholen. da habe ich das dann schon ein bisschen gemerkt. Und dann jetzt vor der Vuelta war ich krank. Und das ist natürlich dann auch nicht wirklich eine Pause, weil ich saß dann mehr auf dem Sofa und habe mir gedacht, so, ach scheiße, schon wieder ein weiterer Tag vorbei, wo ich nicht trainieren konnte. Und die Vuelta kommt immer näher. Natürlich, dann hat man sozusagen dem Körper Ruhe gegeben, aber der Kopf, der war sehr, sehr gestresst. Und dann, ja, nach der Vuelta, obwohl ich dann ja wirklich schon eine Woche vor der Vuelta eigentlich Pause gehabt hatte wegen Krankheit, hat mein Trainer gesagt, nee, wir machen trotzdem nochmal Ruhe. Ich habe ihn dann auf 4 Tage runtergehandelt. Ursprünglich war es eine Woche geplant, aber ich bin nicht so gut im Nichtsmachen und dann hat es eigentlich ganz gut gepasst, dass wir ein Bikepacking über 3 Tage geplant haben. Von daher habe ich dann 4 Tage das Radfahrrad nicht angefasst und dann konnte ich sozusagen mein Bikepacking einfach ganz entspannt fahren, wie ich wollte und genießen und dann ist das auch Ruhe für den für den Kopf.
Ja, wenn ich da einmal ganz kurz noch direkt einhaken darf, weil ich gerade dran denken musste, letzten Herbst war ich auf Mallorca und bin zufällig, ne, wie das dann so ist, man sitzt da im Café und um einen rum lauter Menschen in irgendwelchen Radtrikots, ne, ich glaube es waren 2 deutsche Nachwuchsfahrer, die debattierten ganz heiß eine Frage und zwar, wie viel von dem, was sie machen, ist Talent und wie viel von dem, was sie machen, ist Übung. Und es fiel irgendwie der Satz, du bist dieses Jahr ja gar nicht viel gefahren und hast trotzdem den Vertrag bekommen, nur 10.000 Kilometer. Für mich ist das eine unvorstellbare Menge. So, wenn ich 10.000 Kilometer im Jahr fahre, dann bin ich echt viel unterwegs gewesen. Wie stehst du da dazu?
Ja, ich meine, oft ist es ja natürlich auch, was ist die Qualität von deinen 10.000 Kilometer? Bist du 10.000 Kilometer nur easy gefahren oder bist du 10.000 Kilometer gefühlt nur gesprintet sozusagen? Ich würde sagen, deswegen ja, mehr heißt nicht unbedingt immer besser. Natürlich, ich glaube, wenn du 10.000 Kilometer als Profi fährst, dann kommst du wahrscheinlich nicht ganz so um die Ecke, weil man braucht ja schon die Maschine sozusagen. Aber ja, ich würde sagen, ja, man kann den Kilometer nicht unbedingt vergleichen. Das ist ja auch okay, vielleicht sind es 10.000 Kilometer berghoch. Das heißt, die Zeit ist schon mal länger. deswegen, ich würde sagen, man muss immer ein gesundes Maß auch finden und natürlich auch, wie die Belastung ist.
Lass uns dann mal zurückgucken auf deine Klassikersaison. Man hatte irgendwie das Gefühl, ihr habt euch zwar als Team so ein bisschen neu gefunden, aber ihr hattet gar keine Anlaufprobleme. Wenn man die Ergebnisse mal so ein bisschen durchguckt, beim Opening Weekend gewinnt Demi Vollering gleich mal Omloop. Du wirst Fünfte. Bei der Strade gewinnt Elise Schabi. Du wirst Dritte. Und das, obwohl eure Leaderin da ungeplant abgebogen ist im Rennverlauf. Bei Dwarsdorf auf Landerin wird Demi Zweite, du wirst Achte. Ab wann hattest du so das Gefühl, bei uns als Team läuft es richtig, richtig gut und das wird vielleicht auch so das Frühjahr, wo einfach mal für mich alles passt? Hattest du das gleich von Tag 1 oder kam das dann so mit den guten Ergebnissen im Laufe des Frühjahrs?
Ich würde sagen, während dem Frühjahr war es mir halt so gar nicht bewusst. Ich würde sagen, so okay, der größte, in Anführungszeichen, Schockmoment war so Strade. Ja, weil, okay, Opening Weekend, Newsblatt, okay, weiß ich, dass es mir normalerweise liegt. Es war dann schon, ich hatte, glaube ich, 1,5 Wochen davor, wie nennt man es, Food Poisoning, also ich habe was Falsches gegessen.
Lebensmittelvergiftung, ja.
Genau, danke. Eine Lebensmittelvergiftung und da dachte ich mir schon so, ah, shit, okay. Aber die ging natürlich auch schnell wieder weg. Aber trotzdem, so 1,5 Wochen vor dem Klassiker, denkt man sich so, okay, ob es dann alles so gut läuft, aber der hat dann die Mühe da hoch. Ich glaube, so schnell bin ich die Mühe davor noch nie hochgefahren. das war dann schon so, oh wow, okay. Da war ich natürlich dann, okay, für einmal so, ich weiß gar nicht, wie lange die ist, 4 Minuten Effort, scheint meine Form ja ganz gut zu sein, aber dann ist auch immer die Frage, wie oft kann man das machen? Und dann ja kam Strado um die Ecke und da habe ich realisiert, oh, ich kann es anscheinend ganz oft. das war wirklich schon für mich so, ja, ich würde sagen, Strade war so ein Zeichen dafür, dass dieses Jahr auf jeden Fall anders sein wird, dass ich mir um einiges mehr zutrauen kann. Und ja, danach nach Strade war ich zusammen im Team im Höhentrainingslager, da haben wir dann nochmal gut zusammen gearbeitet. Ja, dass dann mein Frühjahr so gut laufen wird, habe ich natürlich nicht gedacht, aber ja, mit dem Team auch zusammen, unser Ziel ist es, Rennen zu gewinnen und wir gehen dann auch so in den mit dem Mindset daran und wenn es dann klappt, ist es immer umso schöner.
Ja, Strade ist ein ganz guter Punkt und auch das Rennen gewinnen wollen. Da lief ja alles nicht so ganz nach Plan. Demi Vollering falsch abgebogen, einen Defekt gehabt und war dann quasi raus aus dem Rennen. Aber du und Elise Schabi, ihr wart weiter vorn. Wie lief da die Absprache bei euch im Team? Ab wann war klar, okay, ihr macht das jetzt vorne unter euch aus?
Im Prinzip, nachdem Demi falsch abgebogen ist. Weil bis dahin war so, okay, wir halten jetzt sozusagen die Kontrolle. Wenn jemand attackiert, müssen wir natürlich dabei sein, um Karten vorne zu haben. Aber wir haben an dem Zeitpunkt noch gedacht so, okay, wir halten hier die Stellung und Demi wird dann von hinten wieder zurückkommen. Und dann ab dem Moment, wo die falsch abgebogen ist, war dann so, okay, Elise, Franzi, wie fühlt ihr euch? Und ich glaube, Elise kann sich manchmal ein bisschen mehr zutrauen, weil sie ist immer besser, als sie glaubt. Und dann hat sie ja gesagt, so, oh, nee, mir geht's nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, so, ja, mir geht's eigentlich, natürlich geht's mir nicht super toll, aber ich dachte mir so, oh, mir geht's eigentlich noch ganz gut. Natürlich tut's weh, aber jedem tut's weh. Und dann war so, okay, wir fahren für Franzi, aber natürlich immer noch weiter die, wenn jemand attackiert, wir müssen dabei sein. Und Elise ist halt wirklich, also sie hatte da einen mega krassen Tag. Also jede Attacke ist sie mitgegangen und war so oft vorne raus. Das war natürlich auch gut für mich, weil dann konnte ich einfach zurückhalten und musste nur hinten die Stellung halten. Aber dann war dann sozusagen, okay, einmal kurz, okay, wir fahren eigentlich für Franzi und dann war Elise immer vorne. Also okay, am Ende war es dann, okay, wir fahren für Elise. Aber ich meine, der Schlussanstieg, dann da sprechen dann die Beine und wir hatten dann beide noch sehr gute Beine und vor der also nachdem man Sienna die Wand hochfährt, geht's ja rechts rum und wir waren halt beide auf den letzten zwei Positionen und ich wusste, oh Gott, wir müssen um die Kurven irgendwie als Erste rum und dann habe ich Elise gesehen, dass sie auch hinten ist und dann dachte ich mir so, oh, ich muss Elise nach vorne fahren und habe ihr dann sozusagen unerwartet die Tür aufgemacht, weil ja wir alle drei um die Kurve sozusagen als Erste rumfahren wollten. Von daher hat das ja super gut geklappt. Und dann war ich an der letzten Position als Vierte. Aber wirklich, da habe ich gedacht, oh, ich habe mich so viel gequält heute. Ich will auf jeden Fall was von diesem Rennen auch noch haben. Ich muss als Dritte um diese Kurve rum und kam dann noch um Longoburgini herum. Und das war schon ganz cool.
Wir haben so ein bisschen auch angesprochen, ihr seid ein Team, das Rennen gewinnen möchte, und ihr habt auch einfach wahnsinnig viele Karten, die das tun können. Was macht das so mit dem eigenen Selbstbewusstsein? Ist das so ein ständiges, ich muss mich hier beweisen, weil ich habe vier Fahrerinnen, die dieses Rennen auch gewinnen können, oder beflügelt einen das eben, weil man so ein bisschen weniger Druck hat und sagen kann, wenn ich heute nicht den besten Tag habe, dann habe ich drei Teamkolleginnen, die vielleicht auch ihre Rolle gut ausspielen können und das Rennen gewinnen können.
Nicht definitiv eher das Zweite. Also das beflügelt einen schon sehr, weil man auch weiß, okay, wir können wirklich das Rennen gestalten. Ja, wir können Fahrer nach vorne schicken und wir wissen, okay, für uns ist es eine gute Situation. Oft bei anderen Teams könnte es ja sein, okay, die Favoriten müssen sich schonen, weil die können natürlich noch nicht von Anfang an Attacken folgen, aber dann haben sie sozusagen Helfer vorne und für sie ist vielleicht nicht eine gute Situation, aber wir können halt viele Fahrer nach vorne schicken und sagen, für uns ist eine gute Situation. Und das macht natürlich dann auch sehr, sehr viel Spaß, so Rennen zu fahren.
Kommen wir mal so ein bisschen den Blick nochmal so auf die Karriere. 2021 warst du das erste Mal bei der ersten Roubaix-Austragung dabei, damals im Oktober, und wurdest schon starke Siebte. Wieso hast du das Rennen sofort so ins Herz geschlossen?
Weil es nie langweilig ist. bei Roubaix ist es wirklich, du musst halt die volle Konzentration haben über das ganze Rennen. Du kannst nicht einmal sagen, okay, und jetzt sitze ich mal ein bisschen zurück hinten am Feld und entspannt ganz kurz, sondern du musst immer voll da sein, immer wissen, wo du auf dem Parcours bist und wissen, auf welcher Position du am besten jetzt in das Kopfstartfeste reinfahren willst. Weil natürlich, du möchtest nicht unbedingt immer als Erste fahren, weil dann muss man auch mit am meisten Energie verschwenden, aber du willst auch nicht als 20. drüber reinfahren. Von daher ist es immer, es ist immer spannend und man weiß nie, okay, wann ist der Zeitpunkt, wo die Attacke zum Ziel führt. Also die kann ja überall sein.
Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen durch deinen Tag in Roubaix mitnehmen. Wir durften ja leider auch dank der Verschiebung des Rennens auf den gleichen Tag der Männer nur quasi das Finale vor dem Fernseher sehen. Für die Zuschauer zu Hause war es gar nicht so richtig klar, wie das Rennen davor lief. Hast du das Gefühl, das Rennen lief von Start weg genauso, wie du dir das vorgestellt hast? Oder gab es unvorhergesehene Herausforderungen, die wir vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen haben?
Wir hatten ja jetzt auch einen neuen Grundkurs sozusagen vor unserer ersten Kopfsteinpflasterpassage und unsere erste Kopfsteinpflasterpassage kam schon früher als die anderen Jahre, womit natürlich dann so eine Early Break nicht wirklich zustande kam, weil wirklich jeder sagt, okay, nee, wir müssen uns jetzt auf das erste Kopfsteinpflaster fokussieren und da unsere Lieder reinfahren. Von daher hat man vor allem verpasst die Arbeit von den Helferinnen, weil zum Beispiel meine Teamkollegin Amber, ihre Wattwerte, als ich gefragt wurde von Training Peaks, können wir deine Wattwerte veröffentlichen, habe ich mir nur gedacht, ihr solltet die von Amber nehmen, weil deren 2 Stunden Output ist um einiges höher als meiner, weil sie hatte halt die ganze krasse Arbeit im Wind geleistet, war eigentlich die ganze Zeit vorne und ich konnte mich halt dann ganz ganz entspannt in ihrem Hinterrad verstecken. Von daher, der erste Part des Rennens war auf jeden Fall sehr, sehr viel Positionskampf und ja, sozusagen die Teams nebeneinander angereiht und wer als erstes dann in das Kopfsteinpflaster reinkommen kann. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Attacken schon früher erwartet, die kamen dann nicht. Als dann so, typisch Roubaix, so ein bisschen auf dem Ausscheidungsfahren, bis dann die Attacken gehen am Finale.
Vielleicht kann ich noch mal kurz einhaken bei dem Fakt, dass das Rennen jetzt auf den Sonntag mit verlegt wurde. Wie war das für euch als Fahrerin? Ich glaube, deine Meinung zu der kurzen TV-Übertragung, die kann ich mir ganz gut denken. Aber wie war das an der Strecke? Wie war das vor Ort? Hattest du das Gefühl, es waren mehr Zuschauer, weniger Zuschauer? Wie ist das so im Feld auch angekommen, diese Verschiebung auf den Sonntag, auf den Tag des Männerrennens?
Ich würde sagen, auf jeden Fall schon mehr Zuschauer im Finale, also sozusagen mehr Zuschauer in den Key-Schlüsselstellen. Jetzt am Anfang, an den ersten paar Kopfsteinpflaster-Sektionen, würde ich sagen, war es eigentlich relativ gleich, also von der Zuschauermenge. Aber man hat schon deutlich gemerkt auf jeden Fall, dass am Ende ja, mehr Zuschauer da waren. Was schön ist, aber auf der anderen Seite ja, so eine längere Live-Übertragung ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel wert.
So, das Finale, das gab es natürlich aber live zu sehen. Sprint im Velodrom gegen Marianne Voss und Pauline Ferrand-Prouvot. Ich weiß, ich saß vorm Fernseher und das Herz ging mir, sprang mir aus der Brust förmlich. Für mich war es ganz ungewiss. Hattest du bis zum Ende den Glauben, ich kann das jetzt hier gewinnen?
Ja, ich hatte den Glauben schon. Aber natürlich kann man es nie wissen. Vor allem nicht, wenn man gegen eine Marianne Voss sprintet, aber ja, an dem Tag bin ich sehr, sehr selbstbewusst in dieses Rennen reingegangen und habe geglaubt, dass, okay, entweder habe ich ein schlechtes Rennen, weil Sturz, Defekt, weiß ich nicht, was passieren kann, oder ich gewinne das Rennen. So, und ich hatte sozusagen das Mindset, mit dem ich da reingegangen bin, und ich wollte diesen Sieg sehr, sehr, sehr stark. Und ja, dann habe ich natürlich bis am Ende dran geglaubt. Und ja, manchmal muss man halt auch an das Unmögliche glauben, ne?
Hat dir auch so ein bisschen geholfen, dass du bei den deutschen Meisterschaften jetzt auch schon so Überzahlsituationen der Konkurrenz mal erlebt hast quasi? Du hattest ja gerade im letzten Jahr drei Canyon-Fahrerinnen, glaube ich, am Rad. Bei den deutschen Meisterschaften, ist das was, woran man sich dann nochmal zurückerinnert und sagt, naja, eine Überzahl, die kann ich schon auch schlagen, oder war das gar nicht in deinem Kopf und du hast nur im Moment geguckt, was du jetzt mit den beiden Wismar-Fahrerinnen anstellst?
Natürlich hat es ein bisschen geholfen. Auf der einen Seite war es natürlich auch ganz, ganz entspannt am Anfang, als wir dann zu viert weg waren, ist dann sozusagen, okay, die Hauptarbeit ist denen zu überlassen. Und für mich war es ja auch, okay, ich hatte immer noch Elise und Celia in der Gruppe hinter uns. Also ich hatte jetzt auch keine schlechten Karten von meinem Team hinter mir. Natürlich war ich schon bereit, auch ja, zu fahren, weil wäre ganz gut, wenn diese Gruppe weg ist. Top 4, schon mal ganz gut, um zu anzufangen. Aber natürlich muss man dann immer gucken, okay, die Hauptarbeit liegt trotzdem bei den Wismar-Fahrern. Ich kann trotzdem hier und da mal ein bisschen helfen, aber ja, die Hauptarbeit müssen die zwei machen. Und ja, ich bin aber auch ganz gerne im Renngeschehen dabei. Also ich mache das Renngeschehen auch. Und als ich dann attackiert habe und wir dann Blanca Wasser abhängen konnten, war es dann natürlich nochmal eine andere Situation, aber ich glaube auch sozusagen ganz gut, weil wirklich Pauline sich aufgeopfert hat für Marianne. Also Pauline ist da wirklich wie so ein LKW, einfach Vollgas von vorne gefahren. Also sie war schon sehr, sehr stark.
Ja, ja, du hast als erste deutsche Fahrerin Paris-Roubaix gewonnen und erstmals seit John Degenkolb 2014 hat überhaupt jemand aus Deutschland gewonnen. Würdest du sagen, in der Zwischenzeit hat sich irgendwas verändert?
Für mich jetzt? Oder? Nee, ich würde sagen, ich bin immer noch dieselbe Person. Ist natürlich schön, wenn man dann so einen großen Kopfsteinpflasterstein da zu Hause stehen hat. Natürlich nehme ich auch Selbstbewusstsein aus diesem Rennen mit. Also das ist sozusagen auch ein Beweis, dass man ja sozusagen große Aufgaben bewältigen kann, dass ich mir solche Sachen auch zutrauen kann, und das gibt mir natürlich auch viel Selbstbewusstsein. Ja.
Hast du das Gefühl, an der Aufmerksamkeit hat sich was verändert rund um deine Person? Kannst du das schon beurteilen oder ist das was du jetzt so ein bisschen auf dich zukommen lassen musst? Ich meine, du bist ja zum Beispiel die Vuelta gefahren. Hattest du das Gefühl, da gab es jetzt mehr Leute, die, weiß ich nicht, ein Foto mit dir wollten oder einfach mehr Interesse an deiner Person, oder ist das eher unverändert geblieben?
Stimmt, das habe ich eigentlich vergessen. Die Vuelta war jetzt nicht so krass, aber ich bin ja nach der Roubaix auch noch Amstel Gold Race gefahren. Und das ist nah an Deutschland dran. Und das war wirklich, also um zum Start zu kommen und zurück, ich musste halt wirklich auch an Leuten vorbeifahren, die mir meinen Namen gerufen hat, weil ich muss ja zum Start, wenn ich bei jedem anhalte, der ein Foto und ein Autogramm möchte, dann verpasse ich den Start. Das tat mir dann ein bisschen leid. Da habe ich auch dann mit Demi mal drüber gesprochen, weil ich so, ich nehme mir extra Zeit vor der Präsentation, ich nehme mir Zeit nach der Präsentation. Aber man kann halt wirklich, da waren so viele Leute, die etwas von mir wollten, da konnte ich nicht jedem gerecht werden. Und das war natürlich auch für mich, ich will ja jedem auch irgendwie was geben, weil ist ja auch schön für sie. Aber das waren dann so viele Leute, das konnte ich gar nicht gerechtfertigen oder auch Nachrichten antworten auf Instagram. Am Anfang habe ich es versucht, aber dann nach einer Stunde kam ich immer noch nicht durch alle Nachrichten durch und dann irgendwann muss man ja auch mal den Sieg genießen und nicht nur auf seinem Handy starren. Und das tat mir dann auch ein bisschen leid, dass ich halt auf die Nachricht nicht antworten konnte. Ich habe sie alle gelesen und angeschaut, aber ja, nochmal antworten ist nochmal mehr Zeit und da habe ich schon gemerkt, okay, die Aufmerksamkeit ist schon krass mehr geworden, was natürlich auch schön ist, wenn man mehr Leute erreichen kann.
Ja, das muss ich sagen. Also ich war bei Amstel auch am Start und habe dann nur gesehen, wie von der Teampräsentation sich so eine riesige Traube Richtung FDG-Bus bewegt hat und war völlig beeindruckt, euch dann da eben zu sehen, wie ihr da so ja von diesem Pulk begleitet wurdet. Ich glaube, das habe ich vorher nur bei den Männern irgendwie bei Roubaix um den Teambus von Mathieu van der Poel gesehen, dass da so ein Andrang war. Also fand ich schon ein unfassbares Phänomen, dass ich dachte, Wahnsinn, das hat richtig Wellen geschlagen.
Ja. Yeah.
Franzi, jetzt gibt es in Deutschland doch einige Fahrerinnen, die in den letzten Jahren große Ergebnisse eingefahren haben. Neben dir Liane Lippert, Ricarda Bauernfeind, Antonia Niedermayer. Was würdest du sagen, wo steht der Frauenradsport in Deutschland aktuell? Hast du das Gefühl, da hat sich jetzt auch durch die Erfolge bei Giro, Tour, jetzt du in Roubaix so ein bisschen was getan? Auch, dass der mehr wahrgenommen wird? Oder sind wir da immer noch mit viel Arbeit vor der Brust versehen und müssen noch ein bisschen hoffen, dass da mehr Aufmerksamkeit kommt?
Ja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall immer noch auf dem Weg. Ich würde sagen, wenn man okay auf den Rennkalender in Deutschland guckt, also meine einzigen Rennen, die ich in Deutschland fahre, ist im Prinzip die Deutsche Meisterschaft und dieses Jahr wahrscheinlich auch Stuttgart eventuell. Aber ansonsten fahre ich halt wirklich nur international. Und das wäre natürlich auch schön, wenn wir mehr Rennen auch für die Frauen hätten, wie zum Beispiel rund um Köln oder Eschborn, Frankfurt, also die ganzen Rennen, die es für die Männer gibt, Deutschlandtour. Es wäre natürlich schön, wenn wir auch mehr in Deutschland fahren könnten, weil dann kann man auch wirklich mehr die Augen öffnen für den deutschen Frauenradsport. Und wir sind alle, die du genannt hast, wir sind natürlich in internationalen Teams, haben internationale Rennen. Und ich denke, wenn man aber den deutschen Radsport fördern muss, muss man mehr bei der Bundesliga anfangen. Kleine deutsche Teams. Wir haben ja, glaube ich, eins. Das ist nochmal genau der Name, ist ja nicht Radnet.
Rembe Radnet gibt es bei den Frauen und die Wheel Divas aus Berlin fahren ja mittlerweile auch im Conti-Bereich und haben so ein paar Ambitionen, aber so breit ist es noch nicht aufgestellt, das stimmt.
Genau, so breit ist es nicht. Ist schön, dass es wenigstens jetzt zwei gibt sogar, weil ich denke, um da wirklich die Masse zu fördern, wäre es gut, wenn es da noch ein paar mehr gibt, die mehr es gibt, dann wenn ich mich zum Beispiel auch zurückerinnere, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Je mehr gute Fahrer man in Deutschland hat, umso mehr kommen auch wirklich gute Fahrer, die international fahren können, raus. Von daher würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall auch noch ein bisschen, haben noch Arbeit vor uns, vor allem jetzt, nachdem die Thüringen-Tour für uns nicht genug Geld mehr hatte.
Aber es gibt ja jetzt immerhin ein Tagesrennen tatsächlich dieses Jahr trotzdem in Gera. Da möchte ich gleich nochmal kurz anschließen. Es gibt ja viel so die Diskussion, Frauenrennen, die an Männerrennen angeschlossen sind. Ist das für dich was Positives? Oder findest du, es macht die Mischung daraus, dass auch die Frauen dann quasi ihre eigenen Rennen haben, ihre eigenen Saisonhöhepunkte? Oder denkst du, dass so ein Kalender, der sich sehr an den Männerkalender orientiert, also zumindest für die aktuelle Phase gut ist, weil es halt zusätzlich noch Aufmerksamkeit bringt?
Ja, im Moment würde ich auf jeden Fall sagen, dass es ganz gut ist, wenn man mit den Männern so verbunden ist, weil wirklich dann die Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen einfacher zu bekommen ist. Ich würde sagen, so für die Zukunft wäre natürlich auch schön, wenn unsere Rennen selber sozusagen für sich stehen können oder auch zum Beispiel ja unsere Monumente sozusagen, die sind wirklich nur an den Männern orientiert, wenn man sagt, okay, aber Strade gibt es um einiges länger schon für uns als im Frauenradsport. Warum ist für uns dann nicht Strade ein Monument? Solche Sachen ist sozusagen, okay, ist wirklich einfach nur Copy-Paste von den Männern, aber da ist jetzt nicht irgendwie mehr drüber nachgedacht, okay, wie lange gibt es das Rennen jetzt eigentlich schon für die Frauen? Und ich meine, Strade ist definitiv in meiner Meinung auch ein Monument wert für uns. Und solche Sachen ist dann halt wirklich, da merkt man, das wird einfach nur von den Männern ja nachgemacht. Aber im Moment würde ich sagen, ist schon ganz gut, wenn die Sachen verbunden sind. Vielleicht Samstag, Sonntag sozusagen, wie Roubaix wäre ganz cool. Das ist trotzdem verbunden, aber trotzdem auch steht für sich selber.
Thema Copy-Paste direkt unterzuhaken. Wir haben gestern hier im Podcast drüber gesprochen. Die Tour Down Under hat angekündigt, dass nächstes Jahr die Frauen und die Männer die exakt gleichen Strecken fahren sollen. Wie stehst du dazu? Weil bisher sind ja häufig bei den Frauenrennen dann die Etappen und die Distanzen kürzer, die Anstiege nicht so krass. Wie findest du das, dass da nächstes Jahr exakt die gleichen Routen gefahren werden?
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant auch. Ich bin mal gespannt, was dann, also die haben ja nur veröffentlicht, dass es genau dasselbe sein soll, aber nicht genau was. Das ist, würde ich sagen, die interessante Frage, ob sie dann sozusagen das Männerrennen um einiges verkürzen oder das Frauenrennen um einiges länger machen oder wo trifft man sich in die Mitte? Ich persönlich sage, okay, man muss jetzt nicht unbedingt so komplett das Gleiche machen. Also die Männer sind ja auch um einiges schneller unterwegs. Also warum sollten wir die gleichen Kilometer fahren? Sollte man nicht sich eher daran orientieren, so ein bisschen macht die gleiche Zeit wie beim Mountainbike ist ja auch. Die Frauen und die Männer fahren beide 1,5 Stunden Rennen. Dann fahren die Frauen halt 1 oder 2 Runden kürzer. Aber die Zeit ist ja dieselbe. Also ich denke, dass man sich vielleicht, ja okay, es wäre ganz cool, wenn man es gleich macht, aber vielleicht eher gleich in Sinne von der Zeit. Ich denke so für einen Frauenradsport, ich würde sagen, so Rennen sollten auf jeden Fall über 3,5 Stunden gehen. Ich finde es immer schade, wenn die Rennen sehr, sehr kurz sind. Aber ich muss jetzt geschehen, 6 Stunden Rennen fahren muss ich jetzt auch nicht unbedingt. ich mag Frauenradsport, wenn es halt interessant ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, Roubaix ist cool, weil es passiert etwas von Kilometer null. Ich muss jetzt nicht unbedingt die ersten 100 Kilometer nur in einer Reihe fahren und wir lassen die Break mal ein bisschen gehen, sondern ich mag schon, wenn es interessant ist und ja, man Situationen kreieren kann von ganz am Anfang. Deswegen würde ich sagen, für mich so um die 4, 4,5 Stunden ist schon ganz cool.
Das dann auch so, bist du da auch in den der Meinung, dass das auch so für die Rundfahrten gilt? Die Tour wird ja zunehmend jetzt länger, auch bei den Frauen, was so die Anzahl der Etappen angeht. Gleichzeitig ist natürlich das Leistungsgefälle im Frauenradsport dann stellenweise immer noch recht hoch. Ist das dann ähnlich, dass du da so sagst, ja, wir können gerne Schritt für Schritt uns ein bisschen verlängern, aber wir müssen halt auch darauf achten, dass die Rennen trotzdem spannend bleiben und die Leistungsunterschiede werden ja wahrscheinlich nicht kleiner, wenn das Rennen 14 Tage geht.
Ja, definitiv. Also ich sage, die Tour sollte, oder sagen wir so, nicht nur die Tour, auch die Grand Tours, also auch Vuelta oder die Giro. Ich finde es immer sehr schade, wenn sozusagen unsere Grand Tours sind ein 7-Tage-Etappenrennen, was bei den Männern fast jedes Etappenrennen ist, um die 5 bis 7 Tage bei denen. Das finde ich dann immer schade, dass unsere Grand Tours so klein sind. So eine Grand Tour für Frauen sollte definitiv mindestens 2 Wochen irgendwann lang sein. Ich denke, dass sie nicht unbedingt 3 Wochen lang sein sollten. Auch im Hinblick auf Frauenteams fahren oft nur ein Rennkalender. Also viele Teams haben Schwierigkeiten, 2 Rennen am gleichen Tag zu bestreiten. Und wenn du dann eine Grand Tour von 3 Wochen hast, dann sitzen viele Fahrer sozusagen zu Hause und können keine Rennen fahren für eine lange Zeit. Das ist natürlich auch schade. Deswegen, ja, man muss darauf achten, dass der Sport sozusagen gerecht wächst, wie du auch sagst. Okay, ich denke, der Spitzensport, also die Top-Sportler, es gibt immer mehr, die Rennen gewinnen können und mega stark sind. Also das Level wächst. Man muss halt darauf achten, dass dann auch die Fahrer von Conti-Teams sozusagen nachkommen. Also sozusagen auch den unteren Bereich fördern. Ich hoffe, dass es weiter wächst. Natürlich muss es in einer guten Geschwindigkeit passieren.
Beim Thema Grand Tours zu bleiben, jetzt ist ja gerade die Vuelta durch. Du konntest quasi die erste Saisonhälfte mit 2 Tagen in Rot abschließen. Hätte noch irgendwas besser laufen können oder bist du da schon sehr zufrieden?
Ja, natürlich immer. Es kann immer besser laufen. ich hätte ganz gern das grüne Trikot gewonnen. Das war ein bisschen schade. Ja, die ersten paar Etappen sind richtig gut gelaufen. Ich hatte einen 3. Platz, einen 2. Platz. Und dann, ja, zu der Sprint-Etappe, ich glaube, es war dann die 5. Etappe. Das war dann gut gelaufen bis zu dem letzten Kreisverkehr. Wir wussten, wir mussten auf der rechten Seite sein, aber wurden dann auf der linken Seite eingeboxt. Und ja, dann war ich um einiges zu weit hinten. Und ja, wenn man das grüne Trikot haben will, dann zählt natürlich jedes Ergebnis. Ich bin fleißig um die Punkte gesprintet, die es auf dem Weg gab. Das war auch ganz interessant. Die waren immer sehr, sehr nah am Finale. Ja, am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Ich glaube, irgendwie 10 Punkte oder sowas um den Dreh. Das war dann ein bisschen schade. Von daher, ja, da habe ich das Ziel nicht ganz erreicht. Aber ja, vor der Volta war ich reingegangen und habe gedacht, so, oh, ich hoffe, ich kann es beenden, weil, wie gesagt, ich war krank gewesen davor. Und dann komme ich jetzt da raus und denke mir so, ah, wäre ganz schön, wenn ich noch eine Etappe gewonnen hätte. ja, so kann sich's manchmal ändern. Aber ja, war vor allem eine coole Erfahrung, dass ich so viele Chancen vom Team bekommen habe. Also das war dann am Anfang, ja, wie gesagt, ich kam war krank und dann hat mein sportlicher Leiter gesagt, oh, gar kein Stress, wir haben dich als Karte, wir haben Maria als Karte, also wir können mit mehreren Leuten sprinten, wir schauen einfach mal, wie es dir geht. Von daher hatte ich so gar keinen Druck. Und dann war es in der Volta, okay, und heute sprinten wir für Franzi. Und dann nächsten Tag, und heute sprinten wir für Franzi. Und ja, das wäre ja ganz cool, wenn wir das grüne Trikot kriegen. Und heute sprinten wir für Franzi. Das fand ich dann schon ganz cool, dass ich da so viel Vertrauen vom Team bekommen habe. Und meine Teamkolleginnen haben sich so viel so viel Arbeit für mich gemacht. Und das war schon ein sehr tolles Gefühl.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Würdest du generell sagen, die erste Saisonhälfte, die lief komplett nach Plan oder gibt's irgendwo noch ein Rennen oder einen Tag, wo du gesagt hast, da habe ich Luft nach oben, hier habe ich nächstes Jahr noch eine Rechnung offen?
ja, ich würde sagen, es lief auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, natürlich, ich weiß jetzt, ja, ist schwer zu sagen. Natürlich, nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt, ne? Dann fängst du wieder vom Null an. Dann muss man wieder neu versuchen, das Rennen zu gewinnen. Von daher würde ich sagen, hat man immer eine Rechnung neu offen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall dieses Frühjahr in Gedanken behalten und ja, vor allem daran glauben, dass solche Sachen möglich sind. Das ist schon sehr schön. Man weiß ja nie, man kann nie so eine gute Saison kopieren und dann nächstes Jahr wieder neu machen. Also man muss immer schauen, wie kommen wir aus dem Winter raus, dass man keine Verletzung, keine Krankheit. Ja, von daher nehme ich sehr, sehr, ich schätze sehr wert, wie es dieses Jahr gelaufen ist.
Wenn wir jetzt weiter auf die restliche Saison schauen, was hast du dir da vorgenommen? Was können wir da erwarten?
Ja, für mich persönlich auf jeden Fall die Verteidigung der deutschen Meistertrikot. Ich werde auch das Zeitfahren dieses Jahr starten wahrscheinlich und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommen kann. Aber ja, für mich persönlich als erstes Ziel jetzt erstmal die deutschen Meisterschaften. Ich mag mein Trikot sehr gerne. Ich hätte es ganz gerne auch noch ein drittes Jahr. Natürlich ist es sehr, sehr hart. Also vor allem, wenn man die anderen deutschen Fahrer im Moment beobachtet. Ich denke, dass es schon ein sehr, sehr guter Kampf sein wird. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall.
Kurs wurde ja jetzt auch vorgestellt. Ist recht schwer mit einem längeren Anstieg auf der Runde. Gefällt dir der Kurs? Hätte es auch mal ein bisschen leichter sein können? Ist ja die letzten Jahre dann doch immer recht anspruchsvoll bei den deutschen Meisterschaften gewesen. Wie hat dir der Kurs gefallen?
Ich meine, ich habe ihn ja auch nur auf der Karte bis jetzt gesehen, aber so gefällt er mir eigentlich ganz gut. Ich denke, vor allem, wenn man halt keine Teamkollegin hat, ist ein härterer Kurs immer ganz gut, weil, okay, wenn jemand attackiert und ich folge, dann muss jeder mal tief gehen. Von daher denke ich schon, dass ein harter Kurs gut ist, vor allem, wenn man halt keine Teamtaktiken spielen kann und wenn man dann nicht unbedingt wieder 3 oder 4 Canyon-Fahrer um einen herum haben will. Von daher denke ich, dass es schon ganz gut ist.
Ja, was hast du denn klar. So langfristig noch für Ziele? Also in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft, der Blick nach vorne, gibt es irgendwelche Rennen, wo du sagst, Roubaix hast du jetzt erstmal einmal abgehakt, vielleicht ergibt es sich ja nochmal in der Zukunft, aber hast du noch irgendwo Rennen, wo du sagst, Tour de France, Femme-Etappensieg oder vielleicht nochmal bei einem anderen deutschen Rennen als erst über die Linie fahren, gibt es da irgendeinen Traum, dem du noch nachfährst?
Ja, natürlich gibt es noch ganz viele Träume. Da sind so viele schöne Rennen. Also für mich persönlich, wenn ich jetzt an die Zukunft gucke, fände ich auch ganz schön, Flandern irgendwann mal zu gewinnen. Das ist halt wirklich für mich auch gefühlt der belgische Klassiker. Von daher, den auch mal gewinnen zu können, ist ein Traum. Aber auch, zum Beispiel Weltmeistertrikot, solche Sachen stehen auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Und ich würde sagen, vor allem halt die Klassiker, so die Klassiker mal zu gewinnen. Einfach jeden Klassiker, irgendwann jeden Mal.
Ja, das ist gut, dass du da noch ein paar kleine Träumchen hast, die dich da motivieren, in den nächsten Wintern auch Vollgas zu geben. Bent, hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, oder, ich würde tatsächlich da direkt nochmal unterhaken mit, dass man sich solche Ziele irgendwie setzt, weil mir das immer mal auffällt, wenn ich so mit dem Fahrrad fahre und ich mache das ja wirklich einfach nur, weil es mir Spaß macht. So, ich mache das relativ mittelmäßig, aber man fühlt sich gut, man ist irgendwie draußen, man erlebt irgendwie Sachen. Aber trotzdem denke ich mir manchmal, dass ich so vom Fahrrad steige und denke, boah, was ist, wenn ich das jetzt eigentlich irgendwie an die Wand hänge und dann wohnt es für immer da? Und wofür macht man das? Und da denke ich, dass ich ja einerseits den großen, großen Luxus habe. Mich bezahlt keiner dafür, dass ich mit dem Fahrrad fahre. Ich könnte das jederzeit einfach an die Wand hängen. Jetzt ist das bei dir eine andere Situation. Wenn du von heute auf morgen entscheidest, habe ich die Lust dran verloren, dann hast du ja trotzdem noch einen Vertrag zu erfüllen. Das heißt, hilft es, solche Ziele zu haben, um die Motivation fürs Fahrrad zu behalten?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, dass Ziele einem immer helfen, die Motivation beizubehalten. Ich würde auch sagen, ich habe mir immer gesagt, okay, falls ich irgendwann nicht mehr den Spaß an dem Radsport haben sollte, ja, ist ja egal, ob du noch einen Vertrag hast oder nicht, ich würde dann aufhören, weil ich würde sagen, wenn du halt nicht wirklich 100% dahinter stehst, dann kannst du auch im Rennen nicht gerecht werden, deinen Teamkollegen zu helfen oder ja einfach im Renngeschehen dabei zu sein, weil du musst halt wirklich, wenn du gut sein möchtest, musst du 100% dahinter stehen. Ich habe im Moment das Glück sozusagen, mir macht Radfahren so viel Spaß, also ich würde es auch unbezahlt machen. Und ich würde sagen, ich habe eher den Luxus, dass ich dafür dann auch noch bezahlt werde, was ganz sehr, sehr cool ist. Mir macht es einfach so viel Spaß, weil natürlich, man muss sein Training absolvieren, aber mir schreibt ja auch keiner vor, wo ich es mache. Also ich kann die Runden selber auswählen. Ich habe halt also schon noch die Freiheit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich wie so ein Roboter irgendwie was abarbeite, sondern ja, ich kann trotzdem entscheiden, wie, wann, wo ich es machen möchte. Und das ist schon ein tolles Gefühl von Freiheit und ja, einfach. Die Zeit auf dem Fahrrad macht mir so viel Spaß und ich liebe Rennfahren. Also ich liebe es irgendwie so, selbst im Training, wenn ich dann einen Ortsschildsprint mache oder sowas, da habe ich einfach so viel Freude dabei. Und ich würde sagen, das ist schon ein guter Luxus. Also ich würde sagen, schon eine Passion, also eine gute Leidenschaft.
Ich glaube, um jemanden, der seine Off-Days dann auch noch mit Bikepacking verbringt, müssen wir uns auch, glaube ich, erstmal noch keine Sorgen machen. Dann lass mich noch eine abschließende Frage stellen. Du bist jetzt seit 2019 im Profi-Peloton unterwegs. Gibt es irgendeine Fahrerin, eine Teamkollegin, eine Konkurrentin, von der du sagst, von der habe ich richtig viel gelernt, von der habe ich am meisten mitgenommen? Die war so eine, die mir sehr viel geholfen hat, die Fahrerin zu sein, die du heute bist.
Boah, gute Frage. Ich meine, mit wem ich am längsten jetzt im Prinzip sozusagen Teamkollegen ist, glaube ich Juliette. Juliette Berthet. Sie hat ja letzten Winter geheiratet. Ich würde sagen, von ihr habe ich schon viel gelernt. Sie ist immer sehr, sehr vorbereitet. Also egal, was für eine Frage man hat, um welche Uhrzeit geht der Flug, sie hat alles immer vorbereitet. ich würde sagen, da habe ich schon viel gelernt was es heißt, sich auf ein Rennen gut vorzubereiten. Und ja, ich würde sagen, Juliet.
Umso besser, dass ihr jetzt auch weiterhin noch Rennen zusammen bestreiten könnt und voneinander lernen könnt. Das hat großen Spaß gemacht, Franzi. Vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg. Erstmal bei der Mission Titelverteidigung bei der Deutschen Meisterschaft und dann bei all dem, was noch so ansteht in diesem Jahr. Und wir hören uns sicherlich hier auch irgendwie irgendwann mal wieder und bleiben in Kontakt. Und ja, danke, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Und danke auch an dich, Ben, wie immer. Teilt den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Bewertet uns auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder mit dem Rückblick auf die letzte Giro-Woche und den Ausblick auf den Giro-Donner. Also bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Ben und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.